So, der nächste Click and Rush and Fums, mal wieder mit euren Fragen. Einige sind ja offen geblieben und wie wir euch versprochen haben, werden wir die selbstverständlich beantworten, weil die nicht hinten runterfallen sollen, wenn ihr euch schon die Mühe gemacht habt. Beantworten für euch werden das heute Ed Uli Hebel und
Ed Joachim Hebel natürlich auch.
Der Gott sei Dank immer noch gesund ist und sich mehrfach täglich die Hände wascht, nehme ich an.
Ja, nicht nur die Hände. Du darfst gerne auch noch ein bisschen mehr waschen.
Aber ich wollte es offen lassen. Also, wie gesagt, wir haben ja aufgerufen zu Fragen und wie ihr in der letzten Folge gemerkt habt, haben wir nicht jede erwischen können aus zeitlichen Gründen. Keine qualitativen Gründe oder dergleichen. Und wir wollen aber diejenigen, die jetzt nicht zu Wort gekommen sind oder nicht vorgelesen wurden, so muss man es ja richtig formulieren, ganz gerne noch mit reinnehmen. Und wir fangen mal quasi außerhalb unseres Themengebietes an. Jaap United, jemand, der auch schon langjähriger Hörer ist und,
liebe Grüße.
Und schon, ich glaube sogar seinerzeit der erste Gast war, den wir zugeschaltet haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das kann man sagen, Manchester United-Fan, das ist United, hat nichts mit Sheffield zu tun oder so. Und der hat uns gefragt, Lieblingsfilm bzw. Serie, aktuell sicherlich interessant und vor allen Dingen sauschwierig zu beantworten, weil es mir immer schwerfällt, so ein Best-of zu machen.
Ja, also ich meine, so Sunderland Till I Die und diese ganzen Geschichten, die haben wir ja schon durch. Ich glaube, ich gehe mal von den Fußballdingern weg. Ich liebe Narcos, habe ich komplett durchgeschaut. Das ist eine der besten Serien. Ich habe jetzt in dieser Corona-Phase Four Blocks an zwei Tagen durchgezockt. Also das hat mich komplett wahnsinnig gemacht. Fand ich super. True Detective, die erste Staffel, habe ich geliebt. Was gibt's denn noch alles? Was haben wir noch gesagt? Ja, wir sind riesengroße King of Queens Fans, riesengroß. Wir sind riesengroße Big Bang Theory Fans. Der Prinz von Bel-Air, was gibt's denn noch alles?
Ach, das ist nicht gut gealtert, muss ich sagen.
Prinz von Bel-Air?
Nee. Doch, natürlich.
Ist nicht gut gealtert.
Ach komm,
geh weg. Die Simpsons natürlich, Family Guy, und meine absolute Lieblingsserie ever, ever, ever. Little Britain, darf muss ich auch erwähnen. Als natürlich bei so einem Podcast. Little Britain ist unfassbar gut, genauso wie eben dann Come Fly With Me von den beiden. Aber meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten ist natürlich Knight Rider, absolut. Was Besseres gibt's nicht. Da schaue ich nach wie heute noch. Kein Spaß. Lache zwar mittlerweile mehr als früher, aber es ist der Hammer.
Ich will noch Pumuckl mit reinwerfen. Also das ist wirklich, das ist sehr gut gealtert und glaube ich auch für alle Altersklassen sehr brauchbar. Ich mag sehr, sehr gerne Sopranos. Glaube ich, wer es noch nicht gesehen hat, der muss sich das unbedingt anschauen. Das ist ziemlich genial, wie die Serie gemacht ist. Das habe ich, glaube ich, jetzt auch schon zum zweiten Mal habe ich es auf alle Fälle schon geschaut und das dritte Mal habe ich mal angefangen, aber erstmal wieder abgebrochen, weil dann andere Dinge wichtiger geworden sind, serial gesehen. Ich sehe aktuell wieder zum zweiten Mal auch schon Boston Legal. Das klingt nicht so romantisch erstmal, aber das ist wirklich sehr, sehr gut. Also da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit mit drin und auch wirklich starke Themen. Argumentativ ist die Serie oder auch gerade so, was die Dialoge betrifft, einfach super gemacht. Und der Charakter des Danny Quayle göttlich. Ist also da auch da klare Sehempfehlung. Luther, um auch nochmal was Britisches zu nennen, finde ich sehr gut mit Idris Elba. Die Ungustel, wie unsere österreichischen Freunde, ich bin ja auch ein österreichischer Freund, dazu sagen, sind, glaube ich, in keiner Serie jemals so gut gezeichnet, skizziert, aufbereitet und generell auch so aufgebaut worden wie in der Serie. Das ist eine gewisse Tristesse, die vermittelt wird auch und dann einfach einen saustarken Schauspieler. Das ist richtig gut. Suits mag ich sehr gerne. Ich habe, ich soll überlegen, ja, die Comedy-Serien, glaube ich, die du schon genannt hast. Ich habe mal mit The Wire angefangen, muss aber ehrlich sagen, die erste Staffel war sehr gut. Die zweite ist so überhaupt nicht mein Ambiente. Das hat mich nie so richtig geholt, aber das sind, glaube ich, so die.
Ja, Breaking Bad haben wir beide angeschaut, glaube ich.
Das mochte ich gar nicht.
Also Breaking Bad hat mich ab der zweiten Staffel abgeholt, fand ich sehr, sehr, die Bilder sind halt gut gemacht. Aber ich muss sagen, das Beste, was ich gesehen habe, so ist Narcos. Das hat mich einfach komplett geflasht. Ich fand es einfach mega geil. Dann auch bis zu Narcos Mexiko. Ich glaube, die neue State, die habe ich noch nicht gesehen. Aber das finde ich einfach genial. Pablo Escobar, überragend gespielt auch und das hat mich wirklich auch fertig gemacht. Fand ich richtig, richtig gut. Und ich habe jetzt halt mal House of Cards geschaut, aber unser bester Freund, der Würstelwilli oder, also ist ja Wahnsinn.
Naja, gut, wobei, also, das ist immer was, was ziemlich auf den Zeiger geht. Das hat ja nichts mit deiner, mit der Serie zu tun, mit
aber
der
schauspielerischen trotzdem, ja, also, Leistung. Ich schaue es trotzdem nicht mehr.
Also, ist jetzt was anderes, ob man jetzt noch Xavier Naidoo,
Musik ich schaue es trotzdem nicht mehr weiter. Das meine ich eben damit. Also, ich schaue es trotzdem nicht mehr weiter. Das ist eben der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, damit ist für mich die Serie gestorben. Keine Ahnung wieso.
Also, das, schau ich nicht weiter. Ich finde einfach, dass die Serie generell einfach stark abgebaut hat.
Ja, auf jeden Fall. So, die ersten Folgen waren super. Die ersten Staffeln, zwei, glaube ich, die waren super. Danach hat sich irgendwas verändert, auch bei mir. Aber ich schaue es seitdem nicht mehr an. Also Kevin Spacey bei mir raus. Also will ich nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Bei True Detective habe ich die zweite, als die Staffel. Das ist das Problem. Ich mag so Serien, wo halt, wenn ich halt einen Charakter mag, dann will ich halt wissen, wie geht der weiter, wie bauen die den weiter und so. Und bei True Detective, wenn du dann nach der ersten Staffel des kompletten Cast austauscht und einfach sagst, wir erzählen eine andere Geschichte, dann ist für mich auch die, dann ist es eine andere Serie, ehrlich gesagt. Und dann hat es mit mir, dann kannst du dich auch anders nennen. Und deswegen True Detective, die erste fand ich super, die zweite fand ich dann einfach nicht mehr gut. Und dementsprechend bin ich da auch raus. Aber da fand ich die erste Staffel auch so genial gemacht, weil diese Tristesse, die da gezeigt wird und dieses Amerika am Rande irgendwo so das Abgrund, das fand ich mega cool, muss ich echt sagen.
Ich hau jetzt nochmal einen raus, wo man sich auch fast ein bisschen dafür schämen muss. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es sind, ich habe die irgendwann mal gebraucht, gekauft, der Bulle von Tölze. Oh. Das ist wirklich geil. Also wer sich das reinziehen mag.
Ich dachte, es kommen die frechen Früchtchen oder sexy Squad-Clips oder so.
Nee, die Irene, wie ist es? Das haben wir neulich mal gegoogelt in einem anderen Zusammenhang.
Ja, aber ist ja keine Serie.
Irgendwas Show.
Aber ich finde, sexy Squad-Clips sind wir auch große Fans, weil die natürlich, sehr einträglich für den einen oder anderen Sportsender waren.
Also das zu den Serien, mir fällt jetzt ehrlich gesagt aktuell gar nicht mehr ein, was ich müssen wir überlegen, was ich so noch in den irgendwo drin. Ich habe Lie to Me zum Beispiel, muss man auch mal nennen, ist die erste Staffel, das wird richtig schlecht, also es lässt stark nach, aber also ihr seht, glaube ich, schon die Richtung, wo das Ganze hingeht.
Sexy Sportclips.
Lieblingsfilme müssen wir noch klären. Das ist auch tatsächlich gar nicht sehr so schwer. Einfach. Kino ist ja aktuell nicht.
Ja, also Goodfellas, unfassbar. Casino, unfassbar. Die beiden liebe ich mega. Also Joe Pesci ist einfach der geilste überhaupt. Wo wir beide große Fans sind, sind Kevin Allein zu Hause und Kevin Allein in New York. Ich glaube, es gibt nichts Besseres. Das ist einfach, da auch die Frage dann zu stellen, was ist besser, eins oder zwei. Da kannst du ein abendfüllendes Programm daraus machen. Und ich würde sagen, zum Beispiel auch noch die beiden Equalizer-Teile finde ich auch super, super gut. Also alles mit Denzel Washington kannst du mir blind hinlegen. Denzel Washington ist der geilste ever.
Ich will noch zwei Sportfilme auch nennen. Coach Carter finde ich echt überragend.
Oh, gehört es dann? Hi.
Wenn auch, das teilt sich sicherlich. Also,
und die Supernahen. Geht's mir
so. In dem Moment, wo die Sporthalle abgesperrt ist, finde ich es nicht mehr so geil, wie in dem Moment, wo es noch aufgebaut wird. Aber das ist so, an jedem verdammten Sonntag ist, also Any Given Sunday Original ist unfassbar gut.
Ja, De Niro Pacino geht immer. Die Supernasen. Was haben wir noch gesagt? Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen.
Ich mag auch die Rocky-Teile sehr gern.
Logisch. James Bond geht natürlich. Also James Bond, die mit Daniel Craig, da bin ich auch riesengroßer Fan. Hat eine andere Ebene reingebracht und es macht mir auch richtig Spaß. Also die finde ich auch sehr, sehr gut. Kannst du mir auch immer geben. Die Bad Boys-Teile, da bin ich schon. Aber das ist ja jetzt eigentlich nichts Spektakuläres. Aber ich würde sagen, Goodfellas, Casino so. Und dann natürlich, die beiden Equalizer, die würde ich auf jeden Fall nennen.
Und ohne der Pate, auch ins Buch besser als die Filme, geht auch nicht.
Scarface, was wollte ich auch noch nennen? Das kriegen wir Ärger.
Uwe XXXXX oder noch ein X, keine Ahnung. Bei Twitter stellt mal bitte aus eurer Sicht 1 bis 2 Spieler je Premier League Verein vor, die für die jeweilige Mannschaft in dieser Saison herausragend bzw. wichtig waren. Gerade auch von den kleineren Clubs, die man nicht so ständig auf dem Schirm hat. Danke. Gerne. Also, sorry, Uwe, wenn wir das jetzt machen, dann füllst du diesen Podcast hier alleine pro Team. Ich würde mich wirklich tatsächlich auf die kleineren beschränken. Und
wir fangen ab Rang 6 an, okay? Und lassen Tottenham und Arsenal raus. Machen wir es so?
Ja.
Dann bist du bei Wolverhampton, Sheffield, Burnley und so weiter und so fort. Das kriegst du doch hin. 2 Spieler nennen.
Ja.
Also
in der Saison, ja, das
die Wanderers, Adama Traoré musst du nennen.
Ja, natürlich.
Und jemanden, der an 50% der Tore beteiligt ist, Raúl Jiménez, musst du genauso wählen.
Ja, wobei mir das schon wieder dann schwerfällt, João Moutinho nicht genannt zu haben, beispielsweise.
Aber also Adama Traoré hat seine Breakthrough-Season, wenn man so möchte. Und Raúl Jiménez ist der Baustein dieser Mannschaft. Dann nimm Moutinho noch mit, dann machen wir drei. Dann machen wir noch drei Spieler, dann sind wir noch durch. Dann Sheffield United.
Sheffield United, vermutlich Oliver Norwood muss rein.
Oliver Norwood
muss rein. Der, glaube ich, wirklich extrem unterm Radar fliegt.
Jack O'Connell muss rein. Ist auch einer, der überragend spielt. Chris Basham muss da auch fast mit. Johnny Egan auch. Die spielen eigentlich alle eine gute Saison da hinten drin, muss man echt sagen. Ja, aber auch Ender Stevens. Das ist das Gute bei Sheffield. Du kannst nicht einen nennen, sondern der ganze Verbund ist da. Da ist keiner, der irgendwie rausbricht und der irgendwie sagt, aber Norwood Henderson spielt in der Nationalmannschaftssaison. Also, da gibt's schon mehrere. Also, das heißt, da ist wirklich der Verbund. Die spielen da wirklich alle gut. Die sind alle irgendwie unaustauschbar.
Also, Tottenham, Arsenal mal ausgespart, wie du sagst, weil, glaube ich, kriegt man sehr oft mit.
Burnley.
Burnley ist
Chris Wood.
Ja, klar,
musst du fast nennen.
Weil Lebensversicherung.
Tarkowski, musst du eigentlich auch nennen. Die spielen super.
Nick Pope,
glaube ich, Nick Pope noch nehmen.
Ja, Nick Pope hätte ich jetzt auch gesagt. Also, ja. Mee und Tarkowski ist einer, sind Term. Und eigentlich auch Jack Cork, aber Torwart und Stürmer, weil davon
leben sie halt. Neil gut begonnen, dann ein bisschen eingesackt. Also das ist so mit Sicherheit der technisch beste Spieler dieser Mannschaft, aber das ist ein bisschen eingesackt. Und Ashley Barnes müsstest du auch nennen, theoretisch, der hat jetzt momentan verletzt ist. Aber der Barnes und Wood alleine sind, glaube ich, auch an 50% der Toren beteiligt gewesen. Also dann haben wir die schon mal. Crystal Palace. Da bin ich raus, also nicht raus, aber die habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Da habe ich das letzte Spiel war irgendwie,
glaube ich, also Crystal Palace oder so. Finde ich es auch tatsächlich. Ein bisschen schwieriger.
Zaha musst du nennen.
Ja, okay, Zaha, klar. Ja, stimmt.
Wie viel Zaha musst du nennen?
Und danach kommt hier nichts mehr, wenn wir ehrlich sind.
Luka Milivojevic zum Beispiel spielt gut. Guaita spielt auch nicht wieder. Also
ja, sehr zurückgekommen. Ja, okay. Also, nee, Milivojevic ist wahrscheinlich schon am Ende dann ganz wichtig.
Aber haben wir sie schon.
Bei Crystal Palace ist das große Problem. Ist ja eigentlich alles Zaha.
Ja, eigentlich ist Zaha. Everton. Ist eigentlich auch schwer, aber Richarlison, ja, der macht halt einfach irgendwie alles, ist immer irgendwo überall beschäftigt. Wir haben ja aber zum Beispiel sehr gut Dominic Calvert-Lewin spielt eine überragende Saison, was eigentlich kaum jemand geglaubt hätte, weil da hieß es am Anfang ja so quasi, also ich weiß noch, dass unter Marco Silva immer hieß, der hat keinen Abschluss und der wird nie einer und so und der muss ein bisschen und Silva hat ihn auch immer gekitzelt. Der spielt eine überragende Saison, das muss man ganz klar sagen. Aber man kann auch zum Beispiel Mason Holgate hat die Mannschaft echt verstärkt da. Das muss man ihn schon lassen. Ansonsten wird's halt echt eng. Auf den Flügeln haben die nicht viel, das muss man schon sagen. Newcastle United. Das
kann nur Steve Bruce sein.
Ja, also ich muss sagen.
MVP.
Wer mir am meisten gefällt bei Newcastle, da bin ich echt überzeugt und wenn ich ein Großclub wäre, würde ich mir den langfristig auch mal anschauen, ist Miguel Almirón. Der ist nicht torgefährlich, 0,0. Also du merkst wirklich, wie der, sobald der in Tornähe gerät, sich überlegt, was mache ich jetzt eigentlich. Aber der ist, Steve Bruce hat es mal gesagt, ein Spieler, der immer eigentlich am Anschlag ist, was die Sprintfähigkeit trifft. Er ist immer am Sprinten, immer im Volllauf, immer in voller Anspannung. Und trotzdem läuft er sehr, sehr viel. Also nicht sehr, sehr wenig, nicht immer so ein paar Mal, dass er ansetzt. Und er ist eigentlich immer im Vollsprint und immer in der Bewegung und in einer Dynamik. Und mit dem Ball auch sehr, sehr aktiv. Also in einem anderen Team, das nicht so, da muss er halt viel alleine machen. Und in einem anderen Team würde der super funktionieren. Und der bringt eine Menge mit. Also das ist jemand, der fußballerisch über jeden Zweifel haben ist.
Ja, und Sean Longstaff
ist Sean Longstaff auch, glaube ich, auch
klar.
Nehmen.
Ja, genau.
Ist klar. Also das kannst du auch noch sagen, ja. Ansonsten, Almirón gefällt mir sehr, 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 sehr gut, muss ich wirklich sagen.
Bei Southampton finde ich es, also rein theoretisch müsstest du immer Redmond nennen, weil wenn Redmond okay ist, dann ist Southampton okay, aber der ist mir nie stabil genug. Heuber ist, glaube ich, einfach ist der Wichtigste.
Ja, Danny Ings.
Und Danny Ings ist halt stark, genau. Ja, denke ich auch.
Brighton, muss ich sagen, habe ich auch wenig gesehen diese Saison. Ich habe schon lange nicht mehr, sagen wir mal so. Deswegen bin ich da auch eher ein bisschen dünner, was das betrifft. Aber mir hat zum Beispiel am Anfang Leandro Trossard sehr gut gefallen als Neuzugang. Der, glaube ich, eine Menge mitbringt, aber halt auch, da fehlt halt auch so irgendwie der große Und ganz ehrlich, ohne Lewis Dunk und Shane Duffy wäre wahrscheinlich überhaupt nichts los. Also das muss man auch klar sagen.
Ich glaube auch, also jemand, der nie gut wegkommt, ist Dale Stevens. Der war, und logisch, also wenn der beste Torjäger ist Neil Mopay.
Ja.
Musste irgendwie wahrscheinlich auch nennen. Aber bei Brighton geht es mir auch ähnlich. Und das war ja in der Zeit, als es noch richtig gut lief, das war jetzt nicht mehr der Fall, auch die große Stärke, dass das halt sehr wie in einem Guss wirkte und nicht so sehr die Einzelspieler bevorzugt
aber hat. Aber nimm Dunk und Duffy raus und die steigen ab.
Ja, natürlich. Ja,
also natürlich. Das heißt, die beiden würde ich da auf jeden Fall, musst du mitnehmen. Mopay, jemand, der mit 16 schon ein Riesentalent war in Frankreich und dann sich über die zweite englische Liga und auch in die Premier League hochgearbeitet hat. Also auch jemand, der mich sehr beeindruckt.
West Ham ist sehr viel einfacher, glaube ich, weil uns Declan Rice natürlich beiden.
Declan Rice, Mark Noble spielt auch eine gute Saison, das muss man auch sagen.
Und immer noch Marko Arnautović.
Was ich nie gedacht hätte, spielt auch eine gute Saison. Allaire hatte seine Phasen, in denen er richtig gut war. Hat mir also auch nicht mehr so richtig gefallen. Philippe Anderson, Lanzini, das sind so Schönwetterfußballer, die eigentlich so den Namen hätten. Van Nals, dasselbe, da hieß immer, ja, der kommt jetzt, das habe ich nicht viel gesehen. Ist der Diop noch jemand, den du vielleicht nennen kannst, der eigentlich noch einer der besseren ist? Fabianski hatte auch mal seine Aussetzer. Also das ist das große Problem. Es ist einfach außer Declan Rice und Noble eigentlich die anderen immer mal Fragezeichen sind. Das ist das größere Problem.
Watford ist auch, glaube ich, wieder relativ einfach, weil also ohne Doucouré kommst du.
Aber der auch Phasen hatte. Am Anfang war er katastrophal, also wirklich katastrophal und kam dann rein, Gott sei Dank. Da muss man auch sagen, Deulofeu ist jemand, der, glaube ich, auch an fast allen Toren beteiligt war, irgendwie, glaube ich, an 50% oder 40%, irgend sowas. Und jetzt ein Kreuzbandriss hat, was echt heftig ist, dass der fehlt, oder das ist echt heftig. Und man muss halt sagen, das ist auch zum Beispiel jemand, der, uns wurde mal die Frage gestellt, wen wir nicht so sympathisch finden. Troy Deeney ist jetzt nicht mein Lieblingsspieler, der eigentlich immer irgendwo am Nerven ist, so ein bisschen gefühlt. Aber der ist ein sehr, sehr wichtiger Typ einfach. Der trifft jetzt wieder und hilft seiner Mannschaft halt enorm. Und es hat seinen Grund, warum der da vorne dabei ist. Also, ja, das, glaube ich, sind die Leute, die man da nennen kann.
Bournemouth, da wird es dann schon wieder schwieriger, weil die Spieler, die eigentlich aufzeigen sollten, das nicht unbedingt tun. Also, du kannst immer, Jefferson Lerma kannst du irgendwie immer nehmen, weil du von dem halt wenigstens weißt, was du bekommst.
Nathan Ake,
wobei.
Aber ist schon einer
besser. Ja, stimmt schon.
Also Wilson, immer ein bisschen leid, letzte Saison, Callum Wilson und Ryan Fraser haben beide sehr hervorragende Saisons gespielt. Die habe ich auch zusammen, da gehen wir wieder bei den 50%, fast an 50% der Toren beteiligt. Die waren überragend letzte Saison und sind dann in dieser Spielzeit nicht wiederzuerkennen. Und das tut mir auch so ein bisschen weh, ehrlich gesagt, dass die nicht funktionieren. Dann ist auch zu erklären, warum die da unten drin sind.
Dasselbe ist ja auch bei Brooks. Das sind ja gute Spieler, auf verschiedene Weisen eben nicht so zum Tragen kommen. Und bei Arke, das will ich nur kurz dazu sagen, ja, mag sein, dass der auch manchmal einfach nur wie ein schwacher Teil der Kette wirkt, aber boah, da waren auch ein paar Dinge dabei, die ja nicht so für seine Qualität gesprochen haben.
Aston Villa, glaube ich, können wir bei Jack Grealish bewenden lassen.
Ja, und ja, gut, Wesley fand ich auch okay.
Er hat überhaupt keinen Abschluss.
Ja, aber der hat okay gearbeitet bis zur Verletzung. Ich meine, der ist jetzt ersetzt worden, das funktioniert ja auch.
Aber Wesley, okay. der meist faulende Spieler der Liga, und das ist Mittelstürmer. Das ist schon echt krank. Also das habe ich auch so noch nie erlebt oder selten erlebt, der einfach mal auch jemanden gerne über die Bande schubst oder so. Tyrone Mings ist jemand, der auch seine Schwächephasen hatte.
Von dem bin ich gar nicht überzeugt.
Er ist ein wichtiger Typ für die Mannschaft auf jeden Fall. Und genauso, wer mir wehtut, dass er wirklich nicht dabei ist, ist John McGinn, von dem ich wirklich sehr, sehr viel halte, der überragend in die Saison gestartet ist und sich leider dann verletzt hat und seither fehlt. Und der Rest ist halt einfach, das sieht man ja auch, also wenn ihr euch die Spiele mal anseht, da kann wirklich auf jeder Position Woche für Woche ein anderer Spieler stehen. Das ist momentan das große Problem. Da wird sehr, sehr oft durchgewechselt. Einzige Konstante ist momentan wirklich Jack Grealish. Das ist der einzige Konstante. Und vielleicht noch Matty Target, weil er einfach eine ordentliche Saison spielt und wenigstens seinen Job erfüllt. Aber das war's im Grunde
genommen. Das Traurige bei Norwich ist, dass dir sofort eigentlich 3-4 Einzelspieler einfallen.
Ja, Todd Cantwell
spielt vieles zeigen.
Breakthrough Season, der wird nächste Saison 100%ig in der Premier League spielen. Emi Buendia, der rausgenommen worden ist von Farke, der auch eine überragende Saison spielt, was die Werte betrifft. Einer der kreativsten Spieler überhaupt in der Liga. Und der wird dann teilweise rausgenommen, aber das ist auch jemand, den du da nennen kannst. Max Ahrens ist jemand, der wird seinen Weg in die Premier League machen oder da bleiben. Jamal Lewis.
Ben Godfrey ist ein Monster.
Aber der war auch teilweise raus. Also es ist verrückt. Also ich glaube, dass die werden mit Sicherheit, wenn die absteigen, dann Godfrey wird einen Premier Leagueisten finden, Ahrens wird einen Premier Leagueisten finden, Todd Cantwell mit Sicherheit auch. Ja, und Temo Pukki, ja, wenn halt einer trifft, dann ist er. Da sind wir eh schon durch.
Ja, also das in aller Schnelligkeit.
Ich hoffe, wir haben dir da geholfen und ich hoffe, es war jetzt nicht zu Übergang. Wenn du auch Fragen haben solltest zu einzelnen Spielern, dann gerne auch nochmal anschreiben. Aber wenn wir natürlich jetzt jeden Spieler da einzeln durchgehen würden und dann durchreferieren, ich glaube, dann sind wir morgen noch unterwegs.
Das reicht. Brudi Bommer, welcher Spieler?
Welche
Spieler?
Brudi, ich muss los.
Welche Spieler haben euch richtig für den englischen Fußball gecatcht? Also es gibt nur einen bei mir, der das richtig gemacht hat, das ist David Beckham. Und der hat mich dahin gebracht und bin bis heute deshalb da geblieben.
Ja, bei mir war es dann, bei mir war es kein Spieler, kurioserweise, bei mir war es Arsène Wenger. Ich habe ein Buch mal von ihm in die Hand bekommen, habe das gelesen und der hat mich sehr, sehr fasziniert und dann bin ich da so ein bisschen hängen geblieben, habe mich dann so irgendwann mal bei Pro Evolution Soccer, glaube ich, damals noch mit Arsenal mal gespielt, habe ich dann so ein bisschen dann Thierry Henry und dann ging es halt so weiter. Dann halt irgendwann geht's Fernando Torres hingewechselt, den ich sehr, sehr gern gemocht habe. Und natürlich auch ein paar Engländer. Alan Shearer hat mich immer fasziniert als Stürmer. Ich war selber Stürmer und die Art und Weise dieser Torriecher von eines Alan Shearer. Aber natürlich, man muss auch sagen, so ein Paul Gascoigne, der hat uns schon gefixt, so war es nicht.
Also logisch. Also,
Stuart Pearce, Gary Neville und der Erste, die Props muss ich geben, der Erste war Eric Cantona.
Ja,
Ich war damals, das war FIFA 96, glaube ich, der Eric Cantona und Ryan Giggs waren damals meine absoluten Lieblingsspieler. Das muss man wirklich klar sagen. Die waren beide meine absoluten Favoriten.
Also es gab einen Spieler, der mich da hingezogen hat, wenn ich einen Spieler nennen muss. Es gab dann die vielen genannten, die mich da behalten haben. Ganz ja, logisch.
Aber bei mir waren die ersten, muss ich echt sagen, waren Giggs und Cantona. Und dann irgendwann natürlich auch, weil Jürgen Klinsmann da mal gespielt hat, der so auch eins meiner Jugendidole war. Das heißt, Jürgen Klinsmann muss man schon auch nennen, bei den Spurs damals. Das fand ich schon geil, dass der auf der Insel da spielte.
Ich bleibe einfach mal bei der Nostalgie. Sascha P. @sjp11 bei Twitter.
Liebe Grüße übrigens.
Welchen Moment verbindet ihr mit Fußball, beziehungsweise welcher Moment hat bei euch die Liebe zum Fußball entfacht? Kindheitserinnerungen und so.
Den Moment gibt's nicht. Gleich. Also wir sind in einer Siedlung aufgewachsen, wir waren eigentlich so die Jüngeren. Es waren so zwei, drei Jungs rundum, die waren einfach 2, 3 Jahre älter und die haben mit Fußball gespielt und dann sind wir dann irgendwie dazugekommen. Irgendwann hieß dann mal, dass ein Arbeitskollege unserer Mutter einen Trainerschein gemacht hat und irgendwie einen Verein aufmacht oder da irgendwie Jugendleiter wird, ob wir nicht da mitspielen wollen. Ich habe da mitgespielt und dann ging es halt los so mit meine erste WM war die WM 94, da gab es dann das erste Deutschland-T-Shirt und so und Fußballkarten wurden getauscht. Ich glaube, es war so eher dieses Gesellschaftliche. Jeder war dann irgendwie heiß drauf, jeder wollte ein Trikot haben, jeder wollte Fußballschuhe haben und dann auch kicken gehen und so. Das waren so die Momente. Die WM 94, muss ich echt sagen, war so der und dann natürlich die EM 96, die man komplett durchgespielt haben mit diesen, was ja heute gar nicht mehr gibt, diese kleinen Bücher, die so Art Kicker-Sonderheft waren mit diesen Kaderlisten und so, Panini-Bilder, das
waren so die Zeiten
im Nachhinein,
wo du dann studieren konntest, wer die
Top-Spieler waren. Euro-Goals hat uns damals komplett fertig gemacht, wirklich komplett fertig gemacht. Wir haben Sendungen aufgenommen auf Videokassette, dreimal angeschaut, jeden Namen rausgeschrieben, den wir nicht kannten, um zu schauen, ob der bei FIFA, ob der was kann, ob man dann vielleicht dem Nachbarsjungen irgendwie einen Spieler abzocken kann oder vielleicht irgendwie einen Spieler hast, der einfach cool war. So, das waren so die Momente, also wo wir wirklich dann, die Computerspiele hatten wir alle, wirklich alle, Trikots hatten wir irgendwie dann schnell von irgendwelchen Vereinen, also ich glaube, es war einfach so alles drum und rum, das Ding war das, wir sind in einem 20.000 Einwohner Ort aufgewachsen, schon Stadt und hatten halt so wirklich unsere eigene Filterblase so ein bisschen und da war irgendwie alles Fußball, das muss man schon sagen, also wir hatten, unser erstes Bier, glaube ich, war weit später, da hatte ich wahrscheinlich schon 50 Tore und 100 Spiele oder sowas. Und also, uns hat einfach nichts anderes interessiert als Fußball zu dem Zeitpunkt.
Also ich glaube, das würde euch auch so gehen. Also das ist wieder so ein klassischer Moment, Hashtag Click, Rush, Fums. Gab es bei euch also wenn man das auf einen Moment runterbrechen kann, diesen einen Moment,
also eben schwierig,
an dem man sagt, hey, also da ist es halt passiert. Das glaube ich, ist nicht so gewesen. Nee. Wobei es schon, also ich erinnere mich noch, wie du eben sagst, WM 94 war es ja zu dem Zeitpunkt 8 Jahre, ich 6 Jahre alt. Also ich habe noch recht wenig gecheckt. Also ich konnte froh sein, dass ich meine Hose selber anziehen konnte, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Ich kann mich schon noch erinnern an das damalige Viertelfinale der WM, Deutschland gegen Bulgarien war das, wo Deutschland dann ja verloren hatte.
Also das, war das nicht ganz spät und wir durften das gar nicht anschauen?
Na doch, 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 das haben wir angeschaut, da haben die Nachbarn gegrillt und nebenbei den Fernseher rausgestellt im Garten und ich habe aber ehrlich gesagt nichts gecheckt, sondern habe nur tatsächlich immer...
Ich bin eingeschlafen damals und bin aufgewacht und Mama sagte, Bulgarien hat gewonnen. Was?
Also das war so das war so der Zeit, wo konnte ich mich noch dran erinnern. Ja. Es gab mal ein Länderspiel, das war ein Freundschaftsspiel Deutschland gegen Österreich, wo Matthias Sammer, glaube ich, zweimal getroffen hatte. Und dann fand ich halt Matthias Sammer plötzlich ziemlich geil, weil er es offenbar checkt. Und dann bin ich rausgegangen, aber versucht es nachzumachen, habe es logischerweise nicht hingebracht. Aber vermutlich wie bei euch auch, man kommt doch irgendwie als erstes in Berührung, nicht mit einem Ligaspiel in dem Sinne. Also vielleicht, klar, man kann ja immer sagen, ja,
damals war wir im Stadion halt, waren. Damals war eine WM, es war ja auch das erste große Turnier, das wir wirklich gecheckt haben und wir dachten halt, das wäre das erste Mal, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann ist natürlich sowas riesig groß. Also dann war es halt, glaube ich, so diese Kultur, wie gesagt, Fußballkarten, Panini, Trikots, das war dann irgendwie so alles.
Und ja, wie gesagt, das erste Mal im Stadion waren, glaube ich, das musst du logischerweise nennen, weil das zementiert es dann nochmal
final. Ja, Bayern München gegen 1. FC, nee, nicht 1. FC Köln. Gegen
Hamburg SV.
In Hamburg SV.
Ja.
94,
war das? Ja, doch, 94, glaube ich, 3-2, weil das über Nauskas hat getroffen damals und Bayern hat aber gewonnen am Ende. Also es liegt ja irgendwie auch nahe, also 1,5 Stunden von unserem Wohnort entfernt gewesen mit dem Auto damals, was für uns als kleine Kinder eine Weltreise war. Und das hat es dann wahrscheinlich dann wie bei euch allen auch zementiert.
Mit einem riesengroßen Rucksack und ohne Ende Sunkist drinnen. Na, Capri-Sonne. Und mega geil. Also ja, so war das. Und natürlich Fußballtrikot, das komplett durchgeschwitzt war danach. Logisch, absolut klar.
Aber sagt uns das gerne mal. Einen Moment bei euch, wo man wirklich sagen kann, okay, da war's, da ist es passiert. Würde mich auch mal interessieren.
Ja, und wer von euch keine Panini-Bilder hatte, schämt euch.
Vielleicht mal einmal dazu sagen, da hast du schon studiert. Da haben wir uns mit einem sechs- bis siebenjährigen
Jungen getroffen. Ich habe im Studentenwohnheim gewohnt und es gab einen Zettel, der hing aus, tausche Panini-Bilder, ruft mich an. Und dann haben wir da angerufen, weil wir halt irgendwie ein paar hatten und die wollten noch ein paar mehr haben. Und dann hat sich rausgestellt, dass das einfach ein 8-jähriger Junge war oder ein 6-jähriger Junge. Und ich schon mit, was war ich da, 22, 24 und sowas. Und Uli mit 2 Jahre jünger. Und dann ist die Mutter mit dem mitgekommen, weil die dachte, wir würden den abzocken. Und dann haben wir mit dem 8-jährigen oder 6-jährigen, ich glaube 6 war der wahrscheinlich, oder? Ich glaube 6, ja. Und dann haben wir mit dem echt Fußballkarten getauscht. Und die Mutter dachte, wir sind nicht ganz sauber. Aber ja.
Ah, das war der Nostalgie-Teil. Jetzt wieder zurück zur halbwegs Aktualität, soweit es halt geht. Flo WKD bei Instagram. Was denkt ihr, welchem Premier League Team steht im Sommer der größte Umbruch bevor?
Schwierig.
Also wenn man die Tabelle wiederum teilt, was man vielleicht auch muss, dann würde ich sagen Tottenham auf alle Fälle. Weil einfach Mourinho das Team zu seinen Gunsten umbauen muss, weil es einfach nicht passt. Also wenn sie mit Mourinho weitergehen, davon ist ja fest auszugehen, dann wird der im Sommer kräftig dazu bauen. Also wird einfach körperlichere Spieler holen, der wird einzelne Positionen nachbessern müssen, Außenverteidiger, Innenverteidiger würde was tun und wird im zentralen Mittelfeld wahrscheinlich auch nochmal jemanden dazu nehmen. Vielleicht muss er auch
Stürmer
zwei verkaufen, je nachdem, wie sie sich qualifizieren. Und aber das schicke ich jetzt nochmal vorne weg. Also ich gehe jetzt immer mal davon aus, dass die Fußballwelt weiterhin so stattfindet, wie wir sie kennen. Kann ja durchaus sein, dass sich Investoren verabschieden oder Besitzer nicht mehr liquide sind und dann plötzlich einen Verein abgeben müssen, beziehungsweise auch erstmal sagen, Moment mal, also das, was ich da immer als Spielgeld eingesetzt hatte, habe ich jetzt nicht mehr zur Verfügung. Ich kann jetzt auch nicht kaufen und muss vielleicht sogar verkaufen. Also wenn jetzt beispielsweise bei City, was ich jetzt nicht glaube, aber bei City geht's los und der Besitzer sagt, nee, danke, dann kann ja sein, dass der seine Spieler wirklich verschachert. Ja. Und dass das
dann damals mal nicht. Also bei City hat Guardiola schon gesagt, er wird drei Spieler holen. Ich glaube, er will einen Linksverteidiger, er will einen Innenverteidiger und er will einen offensiven Mittelfeldspieler. Da ist die Frage, werden wir sehen, ob er das bekommt, aber die drei Positionen möchte er haben. So sagt, das ist für mich jetzt kein Umbruch, sondern ist vielleicht einfach ein Umdenken oder vielleicht eine neue Besetzung des Clubs. Zum Beispiel sowas wie Leicester darf man natürlich nicht auskalkulieren, weil wenn man zum Beispiel jetzt mal sieht, das ist ja immer das Problem so, das Problem des Erfolges, dass natürlich irgendjemand kommen wird, an Madison wird gebaggert werden, hundertprozentig, an Chilwell wird gebaggert werden, hundertprozentig, an Soyuncu wird mit gebaggert werden, an Evans mit Sicherheit auch, mit an Ricardo Pereira wird gebaggert werden, und vielleicht an Wilfried Ndidi, wenn da jemand sagt, hey, genau so einen Typen brauchen wir dann auch. Und wenn da zwei, drei davon sich verabschieden, hast du da auch einen Umbruch. Zwar gezwungenermaßen, aber du hast den. Also das ist nicht auszudenken. Chelsea braucht, auch da hieß es ja schon, dass mehrere Positionen gefragt sind, soll also auch da ein Innenverteidiger kommen, ein größerer Innenverteidiger wünscht sich Frank Lampard. Linksverteidiger soll Ben Chilwell werden, was man so hört, aber auch Alex Tejes ist zum Beispiel mal genannt worden.
Ja, aber das ist ja kein Umbruch, genau, also das ist ja Umbruch, ein genau. weiteres Auffüllen, also die sind ja schon einen Schritt weiter. Ich glaube auch, dass Manchester United denkt, uns fehlt noch ein bisschen was.
Genau, du sagst irgendwie zwei Spieler, glaube ich,
von einer Klopp-Mannschaft. Bei Liverpool auch nicht. Also da müsste man mal, also man müsste ja beim Umbruch, also genau. Ich hasse das Wort Umbruch im Übrigen, aber man müsste ja jemand ein Team suchen.
Wolverhampton denkt weiter,
einreißt und
Sheffield sagt, denkt weiter, die gehen einen Schritt nach vorne, klar, alle. Ich glaube, Burnley genauso, da gibt es keinen Umbruch, Crystal Palace mit Sicherheit auch nicht. Everton vielleicht schon eher tendenziell, dass irgendwie Ancelotti sagt, er hat eine andere Idee, er möchte ein paar andere Dinge reinbringen. Ansonsten glaube ich das nicht. Wo ich es wirklich noch sehe, ist Arsenal, weil da einfach ein paar Spieler wegbrechen werden. Ich glaube auch, dass ein Aubameyang gehen wird. Ich glaube, dass vielleicht sogar ein Lacazette gehen wird. Ich glaube, dass Arteta die Mannschaft verjüngen wird und verändern wird. Ein bisschen spanischer. Und bei Arsenal kann ich es mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also Arsenal und Tottenham sind da wirklich als erste beiden Teams zu nennen, glaube ich.
Flo Lasinac oder Schinatz, weiß ja niemand.
Weiß er selber nicht,
wie man sich ausspricht.
Gibt drei Videos in drei verschiedenen Jahren, wo er seinen Namen aussprechen muss und er sagt ihn dreimal anders.
Bei Twitter. Unabhängig vom Corona-Impact, seht ihr die Premier League eher auf dem Weg in eine neue Zweiklassengesellschaft, Pool, City und der Rest? Oder dürften wir nur zwei historische Ausreißer nach oben sehen mit einer eher stärkeren Durchmischung in der Zukunft? Mir kommt es so vor, seit dem TV-Deal nämlich, dass sich die Top 6 immer mehr auflösen und wir in Zukunft vermehrt Teams wie Leicester, Wolves, Sheffield etc. sehen werden, vor allem im Vergleich zu den ersten 15 bis 20 Jahren Premier League. Ich fürchte, der erste Disclaimer, den er gemacht hat, macht die Sache gerade kaputt. Keine Ahnung. Also wir müssen jetzt erstmal warten, wie lange diese Corona-Geschichte jetzt andauert, was das mit den Vereinen macht. Falls nicht, also gehen wir mal davon aus, es wird sich einfach überhaupt nichts ändern und alle haben vielleicht nur 10% Einbußen wahrzunehmen, dann glaube ich, wird man das finanziell, muss man es so sehen, weil einfach die größeren Clubs logischerweise auch größere Einzugsgebiete haben, mehr Fans und damit häufig mehr Geld haben, plus das, was dann noch an Platzierungsgeldern dazukommt. Aber ich glaube, es zielt vor allen Dingen darauf hin, auf das Sportliche ab, dass halt City und Liverpool halt so krass über dem Rest thronen. Und das ist zum einen, glaube ich, Verdikt der guten Arbeit ist, die geleistet haben, ohne jeden Zweifel. Es gibt einfach kein Team und das ist der Punkt. Kein Team, das auf dem Niveau diesen Overall-Plan hat wie die beiden, weil Chelsea sich selbst kannibalisiert hat, weil Manchester United einfach viel zu blöd ist für sich selbst, weil Arsenal zwischenzeitlich den Anschluss verloren hat mit zwei, drei schwachen Transferentscheidungen und weil Tottenham gerade ebenfalls mit sich selber eher zu kämpfen hat. Die waren, glaube ich, sehr lang, sehr nah dran. Also es liegt häufig an der guten Arbeit der einen, an der schwachen der anderen. Wobei ich schon auch sagen muss, ich bin sehr erstaunt in der heutigen Zeit, wo doch vieles eng zueinander gerückt sein sollte, dass zwei so optimal arbeiten, dass die so vorne wegtonen.
Aber man muss ja schon mal eins sagen, also diese Meldungen mit Gehaltskürzungen und da wird's eng und hier wird's eng und dort zwickt's und so weiter, die kommen aus der Premier League eher weniger. Das Ding ist, jeder in England hat jeder einen Besitzer, jeder hat einen so quasi einen privaten Investor. Und ich glaube, dass das Gefälle jetzt sich gar nicht so verändern wird, ehrlich gesagt, weil klar werden alle 2, 3, 4, 5% Verlust machen oder auch Vermögen verlieren, wenn man so sagen möchte. Aber ich glaube insgesamt, natürlich ist zum Beispiel für Norwich eine Besitzerin Delia Smith, die ein Vermögen hat von, ich weiß nicht wie viel, 40 Millionen oder sowas, was natürlich nix ist, ja, das ist ein Spieler am Ende des Tages für einen Großclub. Die, wenn die es trifft und wenn die ein bisschen von ihrem Vermögen verliert und sagt, dann geht halt Norwich runter, okay. Das kann bei einem anderen Club mit Sicherheit auch probieren. Aber das sind, wenn die Besitzer, die sie haben, das sind sind meist wirklich, also entweder Multimillionäre, und zwar dreistellige Millionensummen, weit dreistellige Millionensummen, oder es sind Milliardäre. Und ich glaube, die trifft es eher weniger. Deswegen glaube ich, dass da kann man 50 plus 1 und so weiter verteidigen, so oft man möchte. Aber die, wenn du wirklich solche Besitzer hast, die so viel Geld haben, dann kann es sein, dass das so ein bisschen bei allen schrumpft. Das mag sein, das Incoming und so und auch das Vermögen. Aber wir werden ungefähr auf dem Niveau bleiben, was das Gefälle betrifft. Weil dann trifft es vielleicht den einen oder anderen, dann trifft es vielleicht Brighton, dann trifft es vielleicht Norwich. Und dann kommt aber dafür halt ein anderer Club hoch, der einfach einen Investor hat und der dann wieder das Ganze auffüllt. Oder einen betuchteren. Dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass der Premier League im Vergleich zur Bundesliga, im Vergleich zur spanischen Liga, im Vergleich zur italienischen Liga deutlich besser geht, was das betrifft. Also das heißt jetzt nicht, dass denen das egal ist, auf keinen Fall. Aber es hat natürlich schon einen Vorteil, ja, wenn du Borussia Mönchengladbach bist und du hast, dummes Beispiel, bei denen geht's wahrscheinlich sogar noch gut, aber wenn du Augsburg bist und du hast einen Etat von 40 Millionen, dann sagst du natürlich, die 40 Millionen investieren wir, dann hast du schon mal 20 Millionen, die du in Spieler investierst, den Rest dann vielleicht noch in so und so, dann baust du da noch was, dann eine Ausgabe an Transfers und dann bist du auf Kante genäht, weil du wirst irgendwie in der Liga bleiben. Wenn dann sowas passiert, wovon du nicht ausgehst, schaust du vielleicht erstmal um Gottes Willen. Du hast aber natürlich Vereinsstruktur, das heißt, wo willst du kurzfristig Geld herbekommen? Wenn du natürlich jetzt aber der FC Arsenal bist und baust das ähnlich, dein Konstrukt, dann kannst du trotzdem nochmal zu deinem Besitzer gehen und sagen, hey, pass mal auf, bevor wir hier pleite gehen, willst du uns nicht nochmal 100 Millionen reinschießen? Dann sagt der, ja, bevor ich jetzt eine Milliarde in den Sand setze, weil der Verein pleite geht, dann hau ich jetzt nochmal 100 Millionen rein, passt schon. Und das ist natürlich eine kurzfristige Vermögensbeschaffung, die du natürlich sonst nicht hast. Also das ist deswegen, da steht ja ein ganz anderes Konglomerat dahinter, als es einfach in anderen Orten ist. Dementsprechend, ich glaube, dem Club wird es jetzt am wenigsten wehtun. Oder den Premier League Clubs, den großen, wird es am wenigsten wehtun, weil die Besitzer so viel Geld haben, dass das am Ende des Tages nicht richtig viel sein wird.
Ja, wobei, also nochmal, das ist ja das Problem.
Aber ich
vermute, you never know, was den Besitzern großen, widerfährt.
Genau, aber so ganz überspitzt und ganz vereinfacht. Natürlich kann, wenn du 100 Millionen hast und du hast keine Einnahmen mehr, weil dein Business jetzt gerade komplett zusammenbricht, du hast von mir aus dein Geld in der Gastronomie gemacht, kann ja sein, und dann plötzlich gehen deine ganzen Restaurants gehen pleite, dann bist du natürlich auch raus, das ist klar. Aber die meisten, also zum Beispiel so die Glaciers wird es jetzt nicht betreffen, glaube ich mal eher. Also kann ich mir eher tendenziell mal nicht vorstellen. Ich glaube, dass da zumindest die Meldungen, die man aus England hört, sind positiver als die aus den anderen Ländern.
Also aber die Frage wird natürlich sein, also das ist eh
alles
in den luftleeren Raum rein orakelt, weil möglicherweise trifft's, weiß ich nicht, 10% des Gesamtvermögens der Glazers, was für mich halbwegs zu verschmerzen wäre, habe ich locker. Kann aber sein, dass die dann sagen, ey, aber dann machen wir jetzt nicht mehr so viel, also oder noch weniger in Fußball rein oder anders, wir ziehen noch mehr raus, was ja durchaus auch möglich ist.
Ja, klar.
Das weißt du nicht. Und
ja, genau, aber schwierig. Die ersten Mitteilungen, die man eben so hört, ist, dass die Leute eben sagen, zum Beispiel bei Chelsea ja auch, Abramovic soll Geld verloren haben, deutlich Geld verloren haben in dieser Krise jetzt, aber der natürlich sagt, ich kann es mir trotzdem natürlich jetzt nicht leisten, Chelsea irgendwie bankrott gehen zu lassen, weil da habe ich eine Milliarde reingesteckt.
Ja, vielleicht ist das sogar inzwischen das gängigste Geschäftsmodell.
Dass du eben sagst, ich kann die jetzt nicht fallen lassen, weil sonst ist ein richtig großes Investment kaputt. Das ist ein anderer Fall, als wenn du einfach sagst, wir sind ein Verein und wir haben einfach ein Budget von, und wenn das weg ist, haben wir Pech. Das ist natürlich eine andere Form. Was nicht heißt, dass es natürlich nicht auch im Boden gehen kann. Wenn eine Person pleite geht, ist der ganze Verein. Das ist natürlich auch die Gefahr, aber die Besitzer der Premier League sind so reich, dass ich da weniger Befürchtungen habe.
Nochmal flo.wkd. Würde mich auch mal interessieren, was das Kürzel heißt. Denkt ihr, Kane sollte Tottenham verlassen? Und wenn ja, wen würdet ihr als Ersatz holen? Also, schwierig. Also, erstmal Ersatz, das wird dann, glaube ich, erstmal mega schwierig für Tottenham. Sollte der wirklich gehen, einen 1:1 Ersatz zu kriegen, weil einfach die Neuner auf der Welt jetzt nicht.
Genau, wie viel gibt's da, genau?
Vergiss es. Gibt's einfach in dem Sinne nicht. Ja. Wenn würdest du natürlich versuchen, Lautaro Martinez oder so zu kriegen. So, um jetzt mal einen einfach mal so random reingeworfen zu haben. Denkt ihr, Kane sollte Tottenham verlassen? Also, wenn ich ihm Rat geben würde, würde ich sagen, jetzt schau dir nochmal eine ganze Saison unter Mourinho an, was da passiert, ob man vielleicht den Trend nochmal in die andere Richtung brechen kann. Aber auch da hängen vermutlich andere Dinge mit dran. ich tue mich wahnsinnig schwer, ihm Rat zu geben, weil ich logischerweise auch überhaupt immer seine persönliche Situation nicht kenne. Möchte der vielleicht in London bleiben, möchte es nicht? Hat er sich ohnehin vielleicht sogar schon überlegt, okay, ist jetzt sein Alter, ob ich vielleicht mal nach Spanien gehen kann? Das ist ja ohnehin, es gibt ja nicht so viele realistische Optionen, glaube ich. Also innerhalb Englands wird es wahrscheinlich Manchester United sein, vielleicht noch irgendwie irgendwas Wildes wie Chelsea oder so, falls die nochmal sagen sollten, hey komm, recht viel anderes kann ich mir gar nicht groß vorstellen. Also vielleicht würde auch Liverpool irgendwie mit reingehen, aber ich kann es mir nicht groß vorstellen. Und dann wäre das nächste denkbare Szenario für mich noch Real Madrid, weil logisch, die wären an einer großen Lösung immer interessiert, an einer großen Nummer 9 sowieso. Das wäre nochmal denkbar. Aber ist Kane der Typ oder ist seine Familie überhaupt interessiert daran, Richtung Spanien auszuwandern? Ist er vielleicht sogar jemand, der einfach an Tottenham gebunden
ist? Was fußballerisch ist ja auch die Frage. Also er ist natürlich ein absoluter klasse Torjäger, hat einen super Abschluss, aber er ist jetzt nicht der schnellste, er ist nicht der allerbeweglichste. Das ist natürlich schon so, was du brauchst. Der braucht natürlich schon auch welche, die ihn füttern. Dann, wenn er den Ball hat, braucht er wirklich nicht mehr viel. Aber ob das zum Beispiel zum FC Barcelona passt, weiß ich jetzt nicht, glaube ich, die hat eher nicht. Bei Real Madrid, das kann ich mir, wie du sagst, auch vorstellen. Und dann wird es ja schon eng. Also ich kann mir ihn jetzt nicht unbedingt vorstellen bei PSG, was will er in Frankreich? In der Bundesliga kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass es, wenn England, wie du sagst, Manchester United, das haben wir ja schon mal besprochen, wenn Sir Alex Ferguson noch Trainer wäre, wäre er längst bei Manchester United. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Wenn, ansonsten ist die große Frage eben, wo willst du hin? Und ich glaube, wenn du dir überlegst, also so dieses eine, wo du sagst, boah, ich wollte schon immer mal zu, dann kann ich mir das, dann okay. Aber wenn er jetzt auf den Markt geht und sagt, ich will einfach nur weg aus Tottenham, was schauen wir uns an? Dann glaube ich, gibt es nicht so die attraktiven Orte, die ihn jetzt, glaube ich, groß flashen. Außer, wie gesagt, United baut jetzt auf und er kommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die vielleicht sagen, dass er sagt, ja, okay, denen fehlt genau ein Neuner, da passe ich genau rein. Stell dir mal vor, dann spielen die mit Martial über links und dann haben die mich dann noch, dann vielleicht sogar noch den einen oder anderen, den sie holen. Wieso denn nicht? Kann ich mir schon vorstellen. Bei Real Madrid dasselbe, die brauchen auch einen Neuner momentan, dann kann ich es mir vorstellen, aber ansonsten, das ist schon schwer. Aber auf der anderen Seite, billig wird er nicht. Und wer hat diese 150 Millionen? Das ist halt die große Frage. Oder 120, was es dann sein werden am Ende. Aber natürlich, der Punkt, den ja viele Experten sagen, wenn er ein ganz, 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 ganz großer sein will, dann muss er langsam mal Titel gewinnen. Der ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, das muss man natürlich schon sagen.
Ja, aber meine, mit Mourinho kann er ja vielleicht auch zu Überzeugung kommen. Deswegen, ich weiß also nicht, ob ich ihm...
Vor allem, er hat jetzt, das ist halt auch immer so, ich glaube, umso länger er jetzt hier ist, er hat jetzt nicht den ersten Vertrag, er hat einen richtig großen Vertrag unterschrieben. Er ist eine absolute Vereinsikone jetzt da. Es haben mehrere Spieler verlängert. Ich glaube, der ist jetzt schon so verbunden, dass jetzt wird ein Abgang echt schwer, glaube ich, für ihn auch. Da muss schon wirklich was kommen, das ihn wirklich reizt und wo er sagt, okay, das muss ich wirklich machen. Und da bin ich halt gespannt, ob es nicht vielleicht doch das eine oder andere Aber zu viel gibt bei dem einen oder anderen Angebot.
Khalil, sind wir schon länger eine Antwort schuldig. Denkt ihr, Nicolas Pepe ist ein Fehleinkauf für 72 Millionen Pfund? Meiner Meinung nach hat er enorme Ansätze und kann nächste Saison durchstarten. Also weder das eine noch das andere. Also ein Fehleinkauf ist er nicht. Sicherlich im Moment jetzt, was das Preis-Leistungs-Verhältnis trifft, und das ist ja schon völlig absurd, dass man sowas überhaupt denkt, noch nicht ganz der sein müsste. Das ist, glaube ich, außer Frage. Aber was mir klar ist, du bezahlst bei ihm als Ablösesumme nicht den aktuellen Wert, sondern das prinzipielle Potenzial und sicherlich auch die Marktlage, die es halt gab, dass Arsenal halt den einen Spieler brauchte und der abgebende Verein in dem Fall auch wusste, gut, also der hat jetzt vielleicht nicht die anderen ganz großen Angebote, lassen wir uns das von Arsenal mal bezahlen. Also ich sehe auch viele Ansätze, mir gefällt der Typ an sich ganz gut, er hat natürlich auch merkliche Schwächen, das ist auch klar, ist noch recht roh, ich traue dem aber schon zu, ob das innerhalb der nächsten Saison passiert ist, das glaube ich noch nicht, ich glaube, da fehlt es noch ein bisschen zu weit, aber dass das ein sehr guter Premier League Spieler sein kann, der auch irgendwann sein Eintrittsgeld wert ist oder das Eintrittsgeld alleine, da habe ich wenig Zweifel dran.
Ja, er wirkt halt ab und zu mal so ein bisschen echt, also du merkst bei ihm schon, dass er einfach so sich das Ganze auch, das Geld beschäftigt ihn schon. Also jedes Mal wieder diese Überschriften zu lesen, der ist wirklich bei jedem Abschluss, auch wie bei Almiron, wie ich das schon mal gesagt habe, das ist ein Typ, der wirklich schon so ist, dass er teilweise dasteht und einfach, du merkst ihm an, der überlegt jetzt. Und das ist natürlich das große Problem. Das ist genau das, was er eben bei Lille nicht hatte. Da hat er einfach gespielt, gezockt, der war einfach happy. Und bei Arsenal ist es halt schon eine schwierige Situation. Dann hast du ein großes Preisschild an dir dran und jeder sagt natürlich zu dir, hey, schau mal, da ist der Große wieder, der hat der so und so viel gekostet und viel wird an ihm festgemacht. Aber er kann natürlich auch als zu integrierender Spieler kannst du natürlich nicht gut aussehen, wenn das Konstrukt nicht steht und es ist nicht gestanden. Und dann wird natürlich jedes Mal, wenn du nicht triffst, der Druck immer größer, der steigt dir zu Kopf, der wirkt auch teilweise jetzt nicht so, ich glaube, Aubameyang wäre das wurscht, der wirkt schon so über alle Zweifel haben und so abgezockt, dass er sagt, hey komm, was die schreiben, ist mir egal. Das wirkt, sieht man bei Pepe schon, das beschäftigt den schon. Und ich glaube, dass der Kopf bei ihm weit mehr ausgemacht hat über diese schwankende Saison, als das Potenzial, das er hat. Das ist nicht das Problem.
Ja, wobei man natürlich auch schon, also der hat schon auch noch einige Unkonzentriertheiten drin,
genau.
Die jetzt, glaube ich, nicht nur herrühren, sondern klar, die auch schon
aber in Frankreich hatte. Das gehört schon dazu. Das
ist ein großer Punkt. Und die sehe ich halt schon auch noch. Aber nochmal, also der ist ja auch noch recht 24. jung. Oder sagen wir mal andersrum, er kam recht spät auf dieses Niveau, wo man ihm zugetraut hat, dass er jemand sein kann. Aber dass der dieses gewisse Potenzial hat, mit all diesen körperlichen Vorzügen, die sichtbar sind, da habe ich wenig Zweifel dran. Und nochmal, also insbesondere auch in der Situation, in der er gerade spielt, den als Fehleinkauf zu deklarieren, glaube ich, geht viel, viel zu weit. Und das würde auch hoffentlich niemand tun. Der Edeljoker, @edeljoker_, also Tim mit Namen bei Twitter, möchte abschließend von uns wissen, gibt es englische Vereins- oder Einlaufhymnen, die er gerne hört? West Ham Palace Leeds zum Beispiel.
Klar.
Ja, welche?
Z-Cars. Das geilste Lied, das bei Watford und bei Everton gespielt wird, finde ich einfach immer geil. Dieses komische, was ist das, ein Dudelsack oder was das ist, oder dieses Tröten da, das ist immer geil. Also ich bin das freut mich immer, das zu hören. Ich glaube ja, ich glaube, Everton hat das mal so aufgenommen und irgendwann hat es dann Watford mal übernommen. Die haben dann aber katastrophal gespielt. Die haben es dann genau übernommen, genau sowas. Und haben dann jetzt irgendwie letztes Jahr, glaube ich mal, sind sie umgestiegen auf I'm Still Standing von, wie heißt der Kamerad? Sir Elton John. Und da haben sie dann katastrophal gespielt. Jetzt sind sie wieder zurückgekommen. So ist es genau. Das ist ein Lied, das ich immer gerne höre. Also das ist meine Lieblingshymne. Wenn ich das höre, muss ich immer lachen und immer schmunzeln, weil das ist einfach typisch Englisch. Und You Never Walk Alone. Also natürlich, ich meine, das ist natürlich auch sowas, wenn man es Einlaufhymne, aber das ist natürlich das Original. Arsenal hat es ja versucht. Die versuchen es mit so einem Lied von Elvis Presley. Ja. Ein kompletter Witz, eigentlich komplett schlecht nachgemacht. Also,
ich weiß, Oasis, glaube ich, ne? bei
Oasis, ja, Blue Moon,
Manchester City.
Auch gut,
das ist Lied ist halt okay.
Aber auch gut, ja,
damit klar. Kann ich jetzt als Einlauf in dem Sinn nichts
anfangen. Aber also Sussex ist das Lustigste. Also, da muss ich immer lachen. Das ist der Titelsong von irgendeiner komischen Krimiserie oder so aus den 70er Jahren, 60er Jahren, ich weiß gar nicht genau. Und das ist natürlich schon sauwitzig. Also das, wenn ich immer höre, muss ich mir immer denken, hä, wo sind wir denn hier? Das ist einfach nur saulustig. Da fühlst du dich echt irgendwie so, als wärst du in Wales auf dem Land oder so. Das ist mein Lieblingslied.
Ich mag Sussex to the Sea von Brighton auch ganz gern. Mir gefällt das Lied an sich überhaupt nicht oder so, aber das verbinde ich immer mit einer Sache. Das war damals einfach in der zweiten Liga, in der Aufstiegssaison, habe ich recht oft Brighton zugeteilt bekommen und irgendwie war das immer für mich so ein Moment, wo ich wusste, okay, jetzt geht's los. Und das Gleiche ist, ich glaube, da spreche ich auch für dich, vor allen Dingen aber sogar noch eine ältere Premier League Hymne, die für sich, wenn ich höre,
der Premier League Hymne,
dann weiß ich, jetzt geht's rund.
Ja, aber auch die Premier League Hymne, das neue aktuelle Lied, ist, wenn das dann ertönt und die Aufstellungen dann kommen, das zockt mich immer noch mal so ein bisschen ein Level hoch. Also da bin ich dann schon immer, dass ich mir denke, wow.
Man ist glaube ich, so konditioniert auch, das geht mir aber auch in der Bundesliga so, wenn du diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
Jingle?
Nee. Je nachdem, da gibt es irgendwie so ein komisches Glockengeräusch, was weiß ich, wie man das am besten bezeichnet. Da passiert das auch nochmal. Das ist irgendwie automatisch in meinem Kopf, heißt das jetzt umlegen, konzentriert sein, jetzt geht's gleich los.
Also das stimmt, ja. Die Premier League Hymne habe ich sogar auf meinem Handy in der Musik-App mir mal runtergeladen von YouTube und ab und zu spiele ich die dann wirklich vor dem Spiel sogar, um mich richtig heiß zu machen. Oder zum Beispiel, wenn ich im Auto fahre, habe ich es auch schon eingelegt teilweise und höre es dann an. Oder alte Premier League Hymnen auch nochmal. Zum Beispiel eben, da sind ein paar drinnen, so dieses Sky-Intro, glaube ich, auch damals mit diesen verwechselnden Logos, dann die sich immer wechseln, mit diesen Logos und diesen großen Flaggen auf diesem Feld da. Ich weiß nicht, ob ihr sich daran erinnern könnt. Ich kann es euch gerne mal schicken, den Link. Das war so richtig groß. Ich glaube, es war Kasabian Fire. Kann es sein? Täusche ich mich da?
Ja, ich glaube auch.
Aber das war so, das war richtig gut. Ja, das war's. Das waren so das die.
So verrückt bin ich noch nicht, dass ich mir was aufs Handy lade.
Was habe ich auch schon gehört? Ich habe die Premier League auf dem Handy, klar.
Natürlich.
Ab und zu mal. Liebe Grüße an Helge Peier. Mit dem habe ich mal ein Spiel kommentiert und habe es dann quasi laufen lassen und davor. Und dann waren wir beide so heiß, dass wir gesagt haben, so, okay, jetzt haben wir richtig, richtig Bock auf dieses Spiel. Also das pusht manchmal schon vor so einem Spiel. In der Vorbereitung, wenn du halt noch ein paar die Aufstellung dir zurechtlegst und so im Hintergrund dudeln lassen, das macht mich schon nochmal zusätzlich an.
So, das war's. Ich hoffe, jetzt haben wir wirklich alle Fragen erwischt, die wir euch noch schuldig waren. Das Ganze dann auf zwei aufgeteilt, aber das mag ja auch nicht das Schlechteste sein, wenn ihr so viel Fragen und Input habt und das Ganze nur bei einem Aufruf, dass wir zwei Sendungen damit füllen können. Wir werden sicherlich nochmal in Zukunft aufrufen zu Fragen-Podcasts dergleichen. Bis dahin findet ihr uns auf einschlägigen sozialen Netzwerken @ClickRushFumps, das ist auch gleichzeitig die Verschlagwortung, also der Hashtag, um es mal mit der Sprache der Millennials zu sagen, unter dem ihr uns finden könnt. #ClickRushFumps, da könnt ihr gerne mit uns diskutieren. Wir haben euch ja auch ein paar Fragen gestellt, die sich, glaube ich, auch einfach wirklich ganz gut eignen, um nochmal zu sagen, wie ihr denn seid. Es lebt ja alles von Interaktion, die ganze Geschichte. Ja, und dann würde ich immer noch sagen, seid weiter gesund, bleibt gesund und vor allen Dingen drin. Tja, soweit.
Ja, was soll man dazu noch sagen? Bleibt gesund, mehr kann man, glaube ich, nicht sagen. God save the Queen, God save natürlich auch unsere Hörer. Macht's gut.